Audio Now.
Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Hamburg, Mitte der 70er Jahre. Auf St. Pauli blüht das Geschäft mit Edelbordellen und Glücksspiel. Es ist die goldene Ära auf dem Kiez und die Zeit, in der die Mafia anfängt, sich für die BRD zu interessieren. Mittendrin ist damals der Polizist Peter Reichardt. Er bekommt einen besonderen Auftrag. Verdeckt ermittelt er in den eigenen Reihen, denn auch hochrangige Beamte sind mit dem organisierten Verbrechen verstrickt. Am Ende seiner Ermittlungen muss ein Dezernat der Kripo vollständig aufgelöst werden und Hamburg baut eine der ersten Antikorruptionsdienststellen Nachkriegsdeutschlands auf. Mein Gast ist heute der Autor Peter Reichardt, der früher Polizist war, Kriminalkommissar, zumindest bis zu seinem 37. Lebensjahr. Dann nämlich ist er aus dem Beruf ausgestiegen und warum er das gemacht hat, hängt mit dem Fall zusammen, über den wir heute sprechen wollen. Herzlich willkommen erstmal, Herr Reichardt.
Ja, guten Tag.
Der Fall, über den wir sprechen, führt uns auf den Hamburger Kiez, in das St. Pauli der späten 1970er Jahre, frühen 80er Jahre. Man kennt ja schon viele Geschichten über den Kiez, über Banden, über Rotlichtgrößen, über Gestalten wie Mucki Pinsner. Und es ist eine Welt, die einfach bis heute fasziniert. Und der Fall, über den wir heute sprechen wollen, war zumindest mir bisher völlig unbekannt. Da geht es nämlich um ein ziemlich dunkles Kapitel in der Geschichte der Hamburger Polizei. Also es geht um Korruption, um Mafia, um Verbindungen und vor allem um einen Skandal innerhalb der Führungsriege. Und Sie, Herr Reichardt, waren damals als interner Ermittler im Einsatz, um die hochrangigen Beamten zu überprüfen, die nicht mehr so ganz auf der richtigen Seite des Gesetzes standen und die sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, dass die Sache ans Licht kommt. Und das brachte Sie dann ja auch in erhebliche Schwierigkeiten. Das erzähle ich jetzt nur, weil Sie dann ja damals nach den Ermittlungen gewissermaßen kaltgestellt worden sind, so kann man das, glaube ich, sagen. Und dann gingen Sie zum Stern und haben dort die Geschichte erzählt und die Hintergründe dieses Skandals geschildert. Das erschien dann damals im Dezember 1982 mit dem Titel »Der Sumpf«. Aber Herr Reichardt, ehe diese brisante Sache losging, da waren Sie ja schon einige Zeit Polizist auf dem Kiez. Und was waren zunächst die Schwerpunkte Ihrer Arbeit? Wann haben Sie angefangen? Erzählen Sie mal so ein bisschen von den Anfängen.
Also Dienstbeginn war die Nachtschicht vom 2. Mai 1967 an. Und die Hauptbeschäftigung für uns war Nepp in den Striptease-Lokalen, Gewaltdelikte, Schlägereien, Messerstechereien, auch mal Schießereien. Aber womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, die Beschäftigung mit der Prostitution, speziell mit den Freiern, die unzufrieden waren mit der Dienstleistung der jeweiligen Frau. Und die kamen dann zur Polizei, zu meinem Erstaunen. Und als ich dort anfing, gab es kein Sperrgebiet. Das heißt, die Prostitution war rund um die Uhr in allen möglichen Straßen rund um die Davidwache in der Herbertstraße. Und 67 wurde dann das Eros-Center erbaut und 68, wenn ich das recht entsinne, das Palais d'Amour. Also so Kopulationskästen, kann man sagen, so Kasernen. Und aber wie gesagt, neu war, dass die Männer sich über den Geschlechtsverkehr, der entweder gar nicht stattgefunden hatte oder nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatten, zur Polizei gingen.
Sie haben das in der Stern-Serie auch damals so beschrieben, diese Welt auf St. Pauli. Es gibt ja mehrere Besonderheiten immer noch, aber die gab es natürlich damals auch schon. Es ist, glaube ich, das kleinste Polizeirevier gewesen in ganz Europa. Und es beinhaltet natürlich eine gewisse Enge sowieso, aber eben auch eine gewisse Nähe zum Milieu. Also bei Ihnen fällt da das Wort, die Zusammenarbeit war doch von einem starken Miteinander geprägt zwischen Polizei und Halbwelt, sage ich mal, oder zumindest zwischen Polizei und Milieu. Wie muss man sich das vorstellen?
Also es begann schon damit, dass ich sofort gelernt habe, dass ich meine Kollegen mit den Prostituierten, mit den Striptease-Tänzerinnen, mit den Geschäftsführern, den Kellnern, also dem gesamten Personal geduzt haben, gegenseitig. Natürlich, wenn dann die sogenannte Kundschaft dabei war, dann per Sie, aber ansonsten lief das per Du ab. Und wenn der Einsatz vorbei war, dann wurden wir in den Striptease-Lokalen gefragt, was wollt ihr trinken? So, da wir Peterwagen fuhren, natürlich nicht Alkohol unbedingt, aber vielleicht irgendwie eine Cola oder einen Kaffee. Und das ging sowieso auf Haus. Und nach Feierabend war es also quasi fast selbstverständlich, wenn man Lust hatte, um die Häuser zu ziehen, das also auch zu machen. Und selbst wenn man eine Anzeige geschrieben hatte gegen eine Striptease-Tänzerin, gegen einen Geschäftsführer eines Stripladens, war das gang und gäbe, dass man in dasselbe Ding, nicht vielleicht am selben Tag, aber zwei Tage später wieder hinging und hoch die Tassen. Und so war das miteinander. Die akzeptierten, dass wir auf der Seite des Gesetzes standen und also darüber wachen mussten, dass die Gesetze in einem bestimmten Rahmen eingehalten werden, verlangten andererseits aber auch ein gewisses Maß an Toleranz und auch mal ein Auge zudrücken. Das war dann auch so. Und ja, dann haben die gesagt, wir sind eine Familie und was willst du trinken? Und dann wurde geduzt, wie ich schon eben sagte.
Es war dann, glaube ich, im Sommer 1978, da bekamen sie einen besonderen Auftrag, so kann man das, glaube ich, nennen. Sie sollten nämlich in der Grauzone ermitteln und zum einen herausfinden, ob sich das organisierte Verbrechen, also die Mafia, tatsächlich von St. Pauli aus über Hamburg ausbreitet und zweitens, ob die Polizei damit drinsteckt, ob es Verbindungen gibt, weil es gab immer den vagen Verdacht, aber man wusste nicht so richtig, was nun dahinter steckt. Können Sie noch mal vielleicht diese Verdachtssituation schildern, weil Sie bekamen ja diesen Auftrag nicht ohne Grund, dann ab 1978 konkret sich das mal anzugucken.
Also der Vorlauf war so, dass davon habe ich dann erst so etwa ab 1978 erfahren. Aber es hat einen Vorlauf gegeben, der sich dann peu à peu erst im Nachhinein herausgestellt hat. 1971 bekam der Chef der Hamburger Spezialdienststellen, Hans Sülzow, Kriminaldirektor, auf seinen Schreibtisch einen Vorgang der Interpol London über das Bundeskriminalamt. Und da stand oben dick fett drüber der Name Meyer Lansky. Meyer Lansky war der Finanzier der US Cosa Nostra, schon auf Kuba und in den Vereinigten Staaten. Und dann war eine Reihe von Namen Cosa Nostra-Mitgliedern, die bei Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, wirklich also einen hohen Klang haben. Ganz bekannte Namen aus den USA. Und die Überschrift in etwa war, dass sich diese Gruppe um Meyer Lansky für speziell Hamburg interessiert im Bereich verbotenes Glücksspiel und betrügerischem Spiel. Und auch noch andere kriminelle Aktionen planten. Diese Anfrage wurde zwar spärlich beantwortet, hätte aber sofort eigentlich dazu führen müssen, dass eine Sonderkommission gegründet worden wäre. Wenn man sich vorstellt, in dieses ja vom Hauch Heidelberg in der Nachkriegszeit versponnene Deutschland und Hamburg, da interessiert sich jetzt plötzlich die US-Mafia dafür. Das hätte also sofort zu Großaktionen führen müssen. Nö, das wurde verwaltet und war damit wieder erstmal erledigt.
Aber es interessierten sich auch die US-Ermittlungsbehörden ja dafür. Was sagten Sie eben, das kam von Interpol?
Das kam von Interpol London über das Bundeskriminalamt, also über diesen formal richtigen Weg. Und da wurden die Anfragen wurden im Rahmen des damals Möglichen beantwortet, aber das war es dann auch. Also war kein Schreck in den Gliedern dieses Kriminaldirektors. Und dann dauerte es zwei Jahre bis 1973. Da war dann der stellvertretende Leiter der Davidwache, hat damals gegen der Korruption verdächtigte Beamte ermittelt. Und in diesem Zuge landete er auch bei dem spanischen Betreiber eines Hotels, in dem Edelprostitution betrieben wurde. Das war ein Spanier und der hat es dann diesem Beamten ermöglicht, dass der unter einer Legende zu ihm kam und ihm wurde ein Film vorgeführt. Das war erst ein Film auf Hamburg, vom Hamburger Dom, ein paar Aufnahmen und von irgendeinem Flugplatz in Hartenholm. Und plötzlich waren dann Menschen beim Geschlechtsverkehr zu sehen. Und dieser Beamte erkannte sofort mit, wie er später ausgesagt hat, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, der eben benannte Hans Sülsdorf.
Der Chef war der Chef von verschiedener Dienststellen.
Der Chef, also der Spezialdienststellen der Hamburger Kriminalpolizei, Hans Sülsdorf, Geschlechtsverkehr mit der Ehefrau des sogenannten Paten von St. Pauli, Wilfried Schulz. Und dann war bei diesem Sexspielchen auch noch ein Hamburger Senator beteiligt. Und beide Herren hat er also erkannt mit 90%iger Sicherheit. Das war das eine. Und in diesem Zusammenhang mit dem Film wurde dann dem Beamten auch noch ein Schuldschein vorgelegt über 200.000 Mark Spielschulden zugunsten von dem Paten von St. Pauli, Wilfried Schulz, unterschrieben von Hans Sülsdorf. Und das war der Schriftzug des Sülsdorf. Und der Schriftzug war diesem Beamten bekannt. Und dann hat er sofort Alarm geschlagen danach. Er hat aber nicht in dem Lokal jetzt, sagen wir mal, das getan, was eine normale Polizei macht, nämlich sofort alles beschlagnahmen, um nämlich diesen, der ihm das gezeigt hat, zu schützen. Er war unter der Legende eines Journalisten dorthin gekommen und hätte diese Legende dann verraten und hat darauf gesetzt, dass jetzt die Polizei richtig was unternimmt und hat sofort also in der Polizeiführung Alarm geschlagen. Ja, und das Echo war null.
Also das heißt, der Verdacht blieb, aber es wurde nicht ermittelt.
Nein.
Bis dann 1978.
Auch davor hat es schon dann eine Sonderkommission gegeben.
Ah ja.
Zur Bekämpfung von schweren Wirtschaftsstraftaten. Und diese engagierte Sonderkommission aus 6 handverlesenen Beamten haben also Sachen rausgefunden von den träumt man nur. Und zwar auch in Zusammenarbeit mit amerikanischen Ermittlungsbehörden wie FBI und der amerikanischen Drogenfahndung DEA. Dadurch haben sie dann wiederum erfahren, dass im Hotel Atlantic hier in Hamburg, ich glaube 1974, knallharte US-Mafiosi logierten und die Rechnung wurde bezahlt vom Cherie. Und das Cherie, Tanzcafé Cherie in St. Georg, gehörte Wilfried Schulz und das war ein, ja, auch gehobene Prostitution, also ein Kontaktcafé.
Es war also der Chef verschiedener also hochrangiger Polizist, der Schulden hatte bei Winfried Schulz, der außerdem mit dessen Ehefrau Geschlechtsverkehr hatte, wo man sagen kann, ist jetzt im engeren Sinne nicht strafbar, aber macht ihn ja zumindest erpressbar. Und man wusste eben, die Mafia, die US-amerikanische Mafia ist in Hamburg vor Ort, besucht da Leute und hat eben auch Verbindung zu diesem Wilfried Schulz. Dann erzählen Sie uns doch mal ein bisschen genauer, was das für ein Typ ist. Also man kennt den Namen Wilfried Schulz, denke ich, es gibt so viele Dokumentationen über den Kiez. Man kennt ihn als Rotlichtgröße, schillernder Typ, wie Sie eben schon sagten, er hat einen Edelbordell in St. Georg betrieben. Er galt nach meinem Verständnis ja auch so ein bisschen als derjenige, der das so ordentlich haben wollte, ne? Der ordentliche Geschäfte führen wollte. Was haben Sie aber über ihn erfahren?
Also Wilfried Schulz war ein, ich sag mal, hochintelligenter Mann mit sehr bescheidener Bildung. Hätte er die auch noch gehabt, wäre der in unserer Gesellschaft irgendwie hoher Manager einer Wirtschaft geworden oder à la Schröder. Ganz von unten, ganz nach oben, hätte der auch ein politisches Amt haben können. Weil er war jemand, der absolut zuverlässig war in dem, was er sagte. Nur, dass sich das in einem anderen Bereich, nämlich außerhalb unserer Gesetze, stattgefunden hat. Auf den war Verlass. Und das machte ihn groß und es machte ihn noch attraktiv, weil er hat geboxt. Der war also physisch topfit. Und wenn man jetzt mal an den Bereich der Schauspieler denkt, von Ausnahmen abgesehen, die prügeln sich ja nur vor der Kamera und das tut auch gar nicht weh. Aber da haben sie jemanden, der sie bedienen kann mit Shampoos, der ihnen Frauen zuführt. Und das kostet alles gar nichts, weil die Schauspieler ja prominent sind. Die kennt ja jeder. Und wenn man sich in diesem Dunstkreis bewegt, bekommt man selber eine Prominenz und macht sich darum wieder weniger angreifbar für die Polizei. Weil die verkehren dann, also so ein Mann wie Schulz, der verkehrt dann in Kreisen, die der Polizei, dem normalen Polizeibeamten verschlossen sind. Und dann ist zack auf irgendeinem Foto auch schon mal ein Insenator am Bildrand oder im Bildmittelpunkt und Schulz steht da im Hintergrund. So entwickelt sich das. Also das war schon eine beeindruckende Persönlichkeit.
Und für die Mafia war er interessant geworden, eben weil er der große Player, würde man heute sagen, auf dem Kiez war.
Exakt. Er hatte ja Stundenhotels und hat davon also gelebt, dass die Frauen nach dem Anschaffen mit den Freiern, also zum Anschaffen mit den Freiern in seine Hotels und Absteigen gingen. Damit hat er sein erstes großes Geld verdient und dann machte er Spielcasinos auf. Und dann haben die auch ein Mafioso, ein Italienischer, der vorher in den USA gelebt hatte, der hat den Hamburger Jungs also und somit auch Wilfried Schulz beigebracht, so läuft das, so macht man das. So werden die Leute über den Tisch gezogen und da setzen wir Elektronik ein und da haben wir falsche Würfel und da haben wir einen doppelten Boden im Spiel. Aha. Und so haben also jetzt so die Mafia-Leute die Beziehung zu Wilfried Schulz so betrachtet, dem bringen wir jetzt was bei und dann machen wir mit dem zusammen Geschäfte und sahen richtig ab in diesem Nachkriegsdeutschland, wo die alle noch so fürchterlich naiv sind, plus Polizei und die laufen alle in der Spur von Schulz. Ich habe das ja eingangs beschrieben. Also das ist jetzt hier Schlaraffenland.
Naja. Und können Sie auch noch mal, die zweite Person, die da zentral ist, ist ja im Grunde auch Ihr Chef gewesen, ne? Der Herr Hans Zülsdorf, Kriminaldirektor. Können Sie den auch noch mal ein bisschen beschreiben? War das denn ein Mensch, dem so einer wie Schulz durchaus imponierte?
Ich glaube, diese Form des Umgangs mit dem Leben aus dem Überfluss heraus, Frauen, Alkohol und. Ich glaube, das hat ihm imponiert und diese absolute Zuverlässigkeit. Zülsdorf war Preuße und in gewissem Sinne war Schulz dann auch ein Preuße, weil ein Mann, ein Wort. So nach diesem Muster lief das. Und als ich 1967 an der Davidwache war, war der Chef der Sitte noch und kam dann nachts rein und ich merkte, der hat ganz schön einen getankt, aber man hat es ihm nicht unbedingt angemerkt. Und der war dann sehr nett und hat gesagt, wollen Sie nicht mal zur Kripo kommen und so, ja, das habe ich sowieso vor. Und dann fand ich, Mensch, das ist ja ein super Typ eigentlich. Der sitzt da nicht als Chef der Sitte oben am Tage rum, der geht mit seinen Leuten auf Ermittlungen. Und später habe ich dann gewusst, warum. Weil die haben dann da Karten gespielt, die haben gezockt und die sind natürlich mit Frauen haben sie sich da verlustiert. Und dann kam der Zülsdorf Blitzplatz weg, wurde versetzt zur Schule, Landespolizeischule. Und dann kam der wie Phönix aus der Asche, wurde der dann ernannt zum Leiter aller Spezialdienststellen Hamburger Kripo. Dazu gehört die Mordkommission, das Raubdezernat, das Sittendezernat natürlich, jetzt ihm unterstellt. Und auch meine spätere Dienststelle, das Landesfahndungskommando. Also es sind die Top-Dienststellen der Hamburger Kripo gewesen.
Also er hatte ordentlich Karriere gemacht, ja. Aber eben mutmaßlich auch nicht ganz ohne Hilfe, nicht ganz von allein. Wer hat Ihnen denn eigentlich dann den Auftrag gegeben, intern und ja auch verdeckt gegenüber Ihrem Chef im Grunde zu ermitteln?
Also ich saß als Gruppenführer des Landesfahndungskommandos längst nun inzwischen bei der Kripo 1978 im Polizeipräsidium, am Berliner Tor war das damals. Und da sprach mich ein Freund und Kollege der Davidwache an. Der war früher dort Zivilfahnder auch gewesen. Und an ihn hatte sich der Geschäftsführer des Lausen gewandt. Das Lausen war ein Treff von Geschäftsleuten, Politikern, mit Prostituierten auf der Reeperbahn. Und dieser Geschäftsführer, den mein Kollege kannte, hatte sich nie mit der Polizei eingelassen und auch nie zu tief mit dem Milieu. Der war also so ein Drahtseilakt gegangen. Jetzt aber stand er so unter Druck und hatte diesem Kollegen erzählt, bei ihm werde Schutzgeld kassiert, das gehe schon ganz lange. Er wisse nicht mehr ein und aus und dahinter stecke Wilfried Schulz. Und als mir der Kollege das erzählte, habe ich gedacht, Mensch, ich habe so viel über Schulz gehört und an Gerüchten und zigmal festgenommen, nie verurteilt und die ganzen Kontakte, die der hat. Jetzt haben wir die Chance, was zu machen. Und mit dieser Information bin ich natürlich sofort zu meinem Chef gegangen und dann haben wir gesagt, jetzt lassen wir uns was einfallen. Aber dazu gibt es auch mal einen Vorlauf.
Aber das heißt, der Auftrag ging erstmal gar nicht Richtung interne Ermittlung in Sachen Korruption, nein, sondern es ging ganz klar um Wilfried Schulz und was macht er da eigentlich auf dem Kiez?
Ja, als ich 1975 Gruppenführer geworden war beim Landesfahndungskommando, war unter anderem meine Aufgabe, eine sogenannte Untergrundfahndung aufzubauen. Und ich habe mit meinem Chef Konzepte entwickelt zur Bekämpfung organisierten Verbrechens, was also noch so ein bisschen fremde Welt war, da eine Sondereinheit aufzubauen zur Bekämpfung dieser Verbrechensform durch verdeckte Ermittlungen. Und dann haben wir Konzepte entwickelt und sie fingerwund geschrieben und die dann dort an die Führungsstelle der Hamburger Polizei gegeben, wo inzwischen der erwähnte stellvertretende Chef der Davidwache saß, der nun versetzt worden war, nachdem er Alarm geschlagen hatte 1973 nach Pornofilmen und all dem. Das trug der in seinem Herzen und hat nach seinen vergeblichen Versuchen, da jemanden zu finden, der nun endlich was unternimmt, aufgegeben und war also schon krank geworden dadurch. Und bei dem haben wir unsere ganzen Vorschläge abgeliefert und haben immer gesagt, wann kommt denn die Untergrundfahne? Ja, das sieht gut aus. Jetzt haben wir den Bürgerausschuss. Die haben da ja so einen Sonderfonds und die finden das alle gut. Und irgendwann hieß es dann, und das war etwa so wohl Anfang 1978 in der Drehe oder Ende 1977, nee, das wird nichts. Ja, warum wird denn das nichts? Ja, die Maßgabe ist jetzt, ihr müsst so lange warten, bis Zülsdorf pensioniert ist. Ja, wann ist denn das? 1980. Wie bitte? Wir sollen mit sowas polizeilich Gebotenem warten, bis der pensioniert ist. Was ist denn das für eine scheiß Polizei? Haben wir getobt. Und der sagt, ja, ich kann es nicht ändern. So, und in der Phase, wo wir vor Wut schäumten und nicht mehr begriffen, was ist denn hier los, und uns aber zusammenreimen konnten mit Zülsdorf, kann es ja nicht stimmen.
Also das implizierte ja auch, dass der Zülsdorf eben nicht wollte, dass gegen den Schulz ermittelt wird.
Ja, das implizierte das. Ja, selbstverständlich. Und dann, weil wir eine Observationseinheit hatten, dann kam zwischendurch auch mal von Kollegen meiner Gruppe und auch von anderen, wir haben unseren Züli, so wurde er dann genannt, wir haben Züli gesehen, wie der besoffen rauswackelt aus dem Cherie, also dem Laden von Wilfried Schulz. Aber die haben das gar nicht so ernst genommen. Aber wir haben da mal eins und eins zusammengereimt und haben gesagt, also es stimmt hier wirklich nicht. Das geht so nicht. Und da kommt nun dieser ehemalige Kollege der Davidwache und erzählt mir von dieser Möglichkeit, nun endlich dem Schulz mal in den Nacken zu steigen. Und da haben wir dann gesagt, so was? Also auf gut Hamburgisch, wat mog wie? Weil jetzt gehen wir zu Zülsdorf, um den Dienstweg einzuhalten, das müssten wir, und würden ihm jetzt sagen, wir wollen gegen deinen, in Klammern, dicken Freund Wilfried Schulz, Klammer zu, wollen wir jetzt ermitteln. Was hältst du denn davon? Also der hätte natürlich gesagt, ja, macht mal. Und am nächsten Tag hätte Schulz erfahren, was wir da planen. Und der Betreiber des Lausen wäre entweder ein toter Mann geworden oder die ganze Aktion wäre eine Lachnummer geworden. Nur wir alle hätten es nicht erfahren.
Also der Betreiber des Lausen, weil er den Kontakt zur Polizei gesucht hatte.
Genau das. Und da haben wir dann überlegt, was machen wir? Also wir fangen mal an, wir treffen uns erstmal mit dem Lausenmann. Und da saß dann im Hotel Berlin in der Nähe des Präsidiums. In der Lobby haben wir uns dann getroffen mit dem Kollegen der Davidwache, dem früheren, und dem Betreiber des Lausen. Ich nenne den mal Kurt, das ist sein Vorname. Und der hat uns die ganze Geschichte erzählt, dass ein Perser kommt und immer, du musst 30 raustun, was im Milieu heißt 30.000 Mark. Und er hat die Frauen geschlagen. Der hat Porzellan und Geschirr und alles Mögliche zerschlagen und randaliert und das immer wieder und immer wieder. Und da hat er gesagt, ich halte das nicht mehr aus, diesen Druck. So geht das nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, prima, machst du denn mit? Können wir denn bei dir auch mit technischen Mitteln arbeiten? Sonst geht das ja wohl gar nicht. Aber das müssen wir erstmal überlegen, wie wir jetzt hier weitermachen. Und dann haben wir einen guten Eindruck von diesem Mann gehabt. Das war nicht so ein Quatschkopf. Und haben gedacht, Mensch, also da ist was dran, ganz offensichtlich. Ich habe den sofort ins Computersystem der Polizei eingegeben. Da kam nichts raus. Also, dass der irgendwelche großen Delikte am Hals hatte, nichts. Und dann haben wir gesagt, also das wäre jetzt die Chance. Aber jetzt müssen wir den Dienstweg verlassen. Was machen wir? Und ich kannte einen Abgeordneten der SPD, und habe den angemorst, und der hat mir dann den Kontakt zu Henning Vorschauer gemacht, unserem späteren ersten Bürgermeister, der zu der Zeit Vorsitzender des Hamburger Innenausschusses war. Und das war also natürlich dann die richtige Adresse. Und da haben wir dann, was das Schlimmste ist, was ein Beamter machen kann, den Dienstweg zu verlassen, haben wir dann gemacht. Und wir haben uns in Wellingsbüttel in der Nähe von Vorschauers Wohnung an einem Sonntag getroffen, mein Chef und ich, und haben ihm unser ganzes Leid geklagt. Und der hat dann dafür gesorgt, dass wir einen Kontakt ruckzuck hatten, beim Staatsrat der Innenbehörde, dem früheren Polizeipräsidenten Frenzel, und dessen Adlatus ein hochrangiger Kriminalbeamter, der in der Behörde für Inneres saß. Und da sind wir dann angetreten durch Vermittlung von Foscherau.
Und die Innenbehörde hat dann dafür gesorgt, dass sie vorübergehend abkommandiert wurden, sozusagen zum Verfassungsschutz, um halt diese Operation möglich machen zu können. Ist das richtig?
Ja, also wir haben erzählt natürlich von Zülsow, wir haben von Schulz berichtet. Und ohne Vorinformationen kann das Gespräch gar nicht möglich gewesen sein. Aber die haben dann gesagt, also passen Sie mal auf, Sie kriegen jetzt von uns den Auftrag, Sie ermitteln mal, ob es überhaupt organisiertes Verbrechen in Hamburg gibt. Punkt eins. Punkt zwei, ob es illautere Beziehungen zwischen Zülsow und Wilfried Schulz gibt. Die beiden Sachen machen Sie. Und dann haben wir gesagt, wie sollen wir denn jetzt im Lausen was machen? Da brauchen wir Technik. Ja, sagen Sie es doch ruhig, weil wir also jetzt von Wanzen, das Wort Wanze nicht in den Mund nahmen, hat dann Frenzel gesagt, Sie meinen Wanzen. Haben wir gesagt, ja klar, also genau das meinen wir.
Zur Erklärung vielleicht, Sie haben das Wort Wanzen zunächst nicht in den Mund genommen, weil die Polizei das normalerweise nicht hätte einsetzen dürfen.
Ja, unter bestimmten Voraussetzungen durfte auch damals die Polizei das einsetzen. Aber bei so einer Lauschoperation geheim und so, da wussten wir nicht, wie die Rechtslage denn so genau da aussieht, mit Zustimmung des Betreibers, des Geschäftsführers. Aber da sind ja auch noch andere Leute. Also das war etwas, eine wackelige Rechtslage. Und trotzdem hat der gesagt, ja, machen Sie, aber passen Sie auf. Wir werden Sie jetzt abordnen aus Tarnungsgründen zum Landesamt für Verfassungsschutz. Aber, und Sie kriegen auch Geld, damit Sie das finanzieren können. Aber Technik, das müssen Sie selber machen. Da helfen wir nicht. Also das müssen Sie alles selber machen.
Das heißt, Sie sind dann los in einen Elektroladen, haben sich Technik gekauft und haben die irgendwo eingebaut? Oder wie war das?
Nein, erstmal hätte man die gar nicht bekommen damals in irgendeinem normalen Geschäft. Wir sind ja im Jahr 1978. Ich kannte nun Gott sei Dank sehr gut einen Fachmann, der Hamburgs Warenhäuser ausstattete mit Sprechanlagen. Und dann habe ich ihm gesagt, du pass mal auf, wir brauchen dies und jenes. Und er hat gesagt, ich bin doch nicht verrückt, das mache ich nicht, da lande ich ja im Knast. Da habe ich gesagt, oh, das ist alles ganz abgesegnet von ganz oben. Und dann hat er sich breitschlagen lassen. Und dann bin ich ins Polizeipräsidium gegangen, habe 10.000 Mark mir auszahlen lassen. Und da war dann schon ein Stirnrunzeln auf dem, ein Runzeln auf dem Stirn des Kollegen, der mir diese 10.000 Mark vorgeblättert hat, hat gesagt, du machst ja jetzt bestimmt einen lustigen Abend. Wo geht's denn hin? Nach St. Pauli oder irgend sowas? Und ich durfte ja keinen Ton sagen, für was das war. Und davon haben wir dann also unsere erste Wanze bezahlt. Und nun ging es darum, wie bauen wir die ein.
Was kostete so eine Wanze damals? Tatsächlich 10.000 Mark?
Nein. Dieser Fachmann hat uns einen Aktenkoffer gemacht, der voller technischer Raffinesse sehr wohl schon war. Darin war versteckt ein Aufnahmegerät. Ja. Und wenn man den Griff fallen ließ auf den stehenden Koffer, dann begann das Band anzulaufen. Und es war ein kleines Mikrofon dort. Das war für den Betreiber des Lausen etwas, womit er rumlaufen konnte. Und dieser Koffer kostete 4.000 Mark. Und was jetzt die einzelnen Wanzen gekostet haben, weiß ich nicht mehr. Das waren so Kleinteile in Schaumstoff eingebettet, in Plastik eingebettet. Und die mussten, erstmal landeten die auf einem Schrank des Büros im Lausen, weil dort fanden die ganzen Besprechungen zwischen Schulz und diesem Schutzgeldeintreiber und so weiter statt. Und die waren angeschlossen an einen dicken Block von Batterien. Und in mein Privatauto wurde eine dicke Antenne gebaut. Und wir suchten dann nach einem geeigneten Platz, wo ich dann mit einem Kofferradio, mit einem Tonband diese Gespräche aufnehmen konnte, was sehr schwer war. Aber bevor wir das machen konnten, musste ein bestimmter Tag ausgesucht werden. Und zwar war das nur möglich, in die Slausen zu kommen, in unserem Falle sonntags ab mittags bis späten Nachmittag. In dieser kurzen Zeit mussten wir diese Technik machen. Und da habe ich Gott sei Dank noch eine alte Uniform der Davidwache bei mir zu Hause. Und dann bin ich alleine mit dem Schlüssel fürs Lausen in Uniform ins Lausen gegangen und bin durch die ganzen Zimmer, Hotelzimmer dann gegangen, in der Erwartungshaltung, da könnte noch eine Prostituierte mit ihrem Freier liegen und die muss ich jetzt rausschmeißen unter irgendeinem Vorwand, dass die Bude leer ist, dass da kein Mensch ist. Und erst als das klar war, habe ich dann den Techniker reingelassen, von dem ich eben berichtete. Und der hat dann also diesen Block mit Batterien und die Wanze da auf den Schrank im Büro gestellt. Und wir sind dann durch St. Pauli gekurft, ein Kollege meiner Gruppe und ich, und haben uns nach einem Platz ausgesucht, wo wir einen halbwegs guten Empfang hatten.
Und das heißt, Sie mussten dann im Auto sitzen und darauf warten, dass über den Besitzer des Lausen, der Ihr Kontaktmann war, da jemand ins Büro kommt, der zufälligerweise was ausplaudert über den Schulz oder über andere Verwicklungen.
Also das fand immer nur natürlich Nacht statt. Insofern haben wir jetzt eine Phase vor uns gehabt, wo wir jede Nacht gearbeitet haben, aber jede. Und die Kassetten mussten immer umgedreht werden. Wir mussten also jetzt nicht die ganze Zeit im Auto sitzen, aber mit der Anfangstechnik war es so, wir hatten also am Nachmittag wunderbaren Empfang. Und dann stellten wir plötzlich fest, abends, jetzt waren alle Lichter an, also die ganzen Reklamen auf St. Pauli, und dann hatten wir ein dickes Brummen und sind wieder mit dem Auto rumgefahren, um irgendeine Stelle zu finden, wo das ein bisschen besser war. Wenn es dann etwas besser war, haben wir das Gerät eingeschaltet und sind dann, um nicht aufzufallen vor den eigenen Kollegen, dass da immer Männer im Auto sitzen und irgendwann rufen Leute die Polizei und dann sagen die, was macht ihr denn hier und jetzt schon wieder und jeden Abend, was habt ihr denn? Sind wir dann immer abgehauen und sind dann in einen Lesbos-Laden gegangen, weil wir wussten, da geht also kein Mensch hin, der mit uns was zu tun hätte. Da sind wir sicher und haben dann da eine Flasche Bier getrunken, sind dann wieder hingegangen, haben wir die Kassette umgedreht und haben dann mit dem Betreiber des Lausen gesprochen, was war heute Nacht. Und wenn der uns gesagt hat, da war dies und jenes oder er war gar nicht da, da haben wir natürlich alles abgehört. Aber die Qualität war furchtbar.
Ja, weil der Empfang oder der Sender letztlich nicht gut genug funktioniert hat?
Nein. Und deswegen mussten wir mehrere Sitzungen im Lausen machen, bis zu dem, dass der inzwischen schwer erkrankte Techniker aufs Vordach klettern musste vom Lausen, um eine Wanze dann zu verbinden mit der Leuchtreklame, die ja dann abends eingeschaltet wurde und zumindest so lange anblieb, bis ja das Lausen schloss.
Das klingt ja wirklich alles in allem ziemlich abenteuerlich. Und ich habe mich gefragt, warum, wenn es doch diesen Verdacht gab, wenn sogar Richtung zum einen organisiertes Verbrechen, Mafia-Verwicklung ermittelt werden sollte und zum anderen gegen Korruption innerhalb der Polizeiführung, warum waren Sie denn da nahezu alleine? Also warum wurde da keine größere Soko eingesetzt, sondern Sie, ein Kollege und ein Techniker, den Sie auch noch selber organisieren mussten?
Ja, also das empört mich ja heute noch. Und es gab dann eine Situation, wo, weil ja dieser, also Geschäftsführer vom Lausen, natürlich auch Milieukontakte hatte. Und so hatte ihm jemand dann angeboten, einen großen Drogendeal. Und dann bin ich in die Innenbehörde gelaufen zu Herrn Frenzel und seinem Kripo-Adlatus dort, dem leitenden Kriminaldirektor, und habe gesagt, wir haben jetzt eine besondere Situation. Hier wird unser Mann werden, also ich glaube Heroin, viele Kilos Heroin angeboten. Und die hat der inzwischen Wilfried Schulz angeboten. Hat gesagt, Wilfried, die kannten sich, die duzten sich. Du, pass mal auf, Wilfried, hast du Bock drauf hast du Interesse an diesem Geschäft? Und Wilfried Schulz hat gesagt, ja, aber kann man das auch in den USA machen? Und dann bin ich natürlich mit dieser Message hingegangen und habe gesagt, jetzt haben wir die Chance, Wilfried Schulz zu erwischen. Und nicht nur ihn, sondern irgendwelche Leute aus dem kriminellen Milieu, aus den Vereinigten Staaten und so weiter. Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, nö, das machen wir nicht. Sie konzentrieren sich jetzt erstmal auf Herrn Schülsdorf. Und dann habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Hab gedacht, sind die nicht ganz normal? Und diese arme Leute, also Aktion, die bestand aus mir und einem Kollegen, einem Mitarbeiter aus meiner Gruppe, und ein nach außen hin ahnungsloser Chef, der im Präsidium saß. Wir drei waren das. Und dann haben wir die Zeit genutzt und haben dann gesagt, also mit dieser Nummer kommen wir alleine nicht weiter. Und haben dann Kontakt aufgenommen mit dem stellvertretenden Leiter der Davidwache, der ja unsere Untergrundfahndungsbemühungen zu verwalten hatte. Und da erfuhren wir dann bei einem vertraulichen Gespräch, im heutigen Alex, das war damals das Alza-Pavillon, da hat er die Hosen runtergelassen, hat uns von dem Pornofilm erzählt und. Das war dann nochmal ein riesiger Motivationsschub. Aber diese Arme-Leute-Aktion hat uns natürlich fix und foxy gemacht.
Ja, also im Endeffekt waren Sie 6 Monate im Einsatz und wahrscheinlich überwiegend im Auto auf der Suche nach einem Gespräch, was Sie mitschneiden könnten, was nun definitiv einen Beweis erbringt. Dazu kam es aber nicht so richtig, ne? Was hatten Sie am Ende?
Also wir haben dann zwischendurch, weil das mit dem Auto nicht mehr ging und um auch den einen Kollegen gegenüber nicht aufzufallen, haben wir eine konspirative Wohnung angemietet. Wir hatten ja
auf dem Kiez.
Und zwar schräg gegenüber dem Lausen. Da stand nochmal, also waren mehrere Hochhäuser, die sind inzwischen abgerissen.
Die Esso-Häuser,
mhm. Da hatten wir dann eine sogenannte KW, konspirative Wohnung, und haben dann zur Blütezeit des Terrorismus eine Wohnung bezogen, wo wir dann auch dachten, wie lange dauert das, bis wir jetzt in die Maschinenpistole der GSG 9 oder des mobilen Einsatzkommandos gucken. Nur eine Matratze, dann unser Abhörgerät, Empfänger und solche Geschichten. Aber die Technik war sehr, sehr schlecht. Und weil die Technik so schlecht war, haben wir dann etwas gemacht, dass wir mit Hilfe unseres Technikers diesem Geschäftsführer des Lausen ein Diktiergerät versteckt haben anbringen lassen in dessen Jacke mit einem Mikrofon, das mündete im Ärmel, und haben ihn dann zu Wilfried Schulz in die Höhle des Löwen geschickt, und zwar in sein Kellerbüro im Cherie. Und ich muss wirklich im Nachhinein sagen, also dieser Mann muss ein Löwenherz gehabt haben. Der ist also hingegangen und hat versucht, Wilfried Schulz das zu entlocken, was also mit unseren Abhörmaßnahmen im Lausen nicht geklappt hat, und hat dann ja sibyllinische Antworten bekommen, weil inzwischen offensichtlich durchgesickert war, dass wir mit unserer Geheimaktion nicht für den Verfassungsschutz im eigentlichen Sinne arbeiteten, sondern uns im Milieu rumtrieben, sind möglicherweise observiert worden. Und später kam dann raus, dass der Zühlsdorf bereits im Sommer 1978, das war gerade so die erste Phase des Beginns unserer Aktion, sich den ihm unterstellten Leiter des mobilen Einsatzkommandos unserer Nachbardienststelle vorgeknöpft hat, gesagt, wir haben hier den Verdacht, dass der Reichert Fahndungsgelder, die er bekommen hat, für einen Sonderauftrag unterschlagen hat. Sie sollten sich den mal angucken. Und was ich bis heute bewundernswert finde, der hat das abgelehnt und hat gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber dadurch wissen wir, dass also die Glocken sehr laut geläutet haben müssen und Zühlsdorf uns schon in Verdacht hatte.
Ja, weil er direkt versucht hat, sie zu diskreditieren.
Ja.
Erstaunlicherweise hat das alles für den Zühlsdorf zunächst mal keine großen Konsequenzen gehabt, ne? Der wurde dann hier und da mal suspendiert und letztlich wurde er dann in Pension geschickt.
Ja, genau so, ja.
Was ist dann noch passiert? Also dann war ja für Sie auch Feierabend, ne? Also beschreiben Sie mal, wie diese Situation so war. So, Sie wussten eigentlich genau, was Fakt ist, also dass die Verbindungen stimmen, und andere Leute wussten es auch. Und trotzdem passierte nichts. Und was dann nämlich passierte, wenn ich es richtig verstanden habe, war, dass Sie angegangen wurden wegen dieser Verwanzung, also wegen einer illegalen Abhöraktion.
Ja, das war eine Anzeige, die wir bekamen, auch von Wilfried Schulz, als das dann öffentlich wurde, diese Abhöraktion. Aber das war eine ganze Reihe von Strafanzeigen und Disziplinarverfahren eingeleitet von Zühlsdorf und Co. Aber das hat mich nicht geschreckt. Im Gegenteil, es hat mich motiviert. Und aus den Lehren des Dritten Reiches heraus habe ich diese bedrückende Erfahrung machen müssen. Wer versucht, Haltung zu zeigen, ist blitzschnell sehr einsam. Und jemand, der gutes kollegiales Verhältnis hatte zu seinen Kollegen, dem gehen sie alle aus dem Weg und manche bekämpfen ihn. Also ich habe Drohungen bekommen, Morddrohungen, Tod und Däubel, nicht nur aus dem Milieu, auch aus dem Bereich der Polizei. Und das hat mich eigentlich dazu gezwungen, mit Henning Foscherau weiterhin natürlich zu paktieren, dann irgendwann den Kontakt zu einem Journalisten aufzunehmen und drittens mit den Leuten, die ich eigentlich zu bekämpfen hatte, mit denen zusammenzuarbeiten. Das waren Zuhälter, das waren Leute aus dem Milieu, und siehe da, die haben mir richtig geholfen. Die Polizei hat mir überhaupt nicht geholfen. Und nur über die Schiene, vor allen Dingen mit Foscherau und dem journalistischen Druck durch die Kontakte zu diesem Journalisten, der wirklich mit mir rumgezogen ist von Beamten, die ausgesagt haben, die also ihn mit Wissen, ihm das Wissen, was er brauchte, an die Hand gegeben haben. Also private Besuche bei diesem Beamten, der früheren Beamten der Davidwache. Nur dadurch war der munitioniert und konnte was bewegen. Und der war Sozialdemokrat, also und sprang den sozialdemokratischen Politführern auf den Füßen rum und hat die bedroht, ihr müsst was machen und was ist denn das alles und so weiter. So kam dann langsam setzte sich das Räderwerk in Bewegung und vor allen Dingen auch Henning Foscherau hat unglaublich viel mitgeholfen. Mit dem habe ich also wirklich alle paar Tage getroffen und die einen Kollegen haben ihn gewarnt, Henning, pass auf dich, legen sie um. Weil man nun langsam doch mal merkte, dahinter steckt auch die US-Mafia und das ist kein Spaziergang. Und mir hat er gesagt, Foscherau, pass sie auf, dass man sie nicht abknallt. Es war keine gute Situation. Aber die hat zu dieser Vereinsamung geführt, mit dem Milieu, mit Presse zu paktieren und eben mit Foscherau.
Also die US-Mafia steckte nämlich doch letztlich zusammen mit Wilfried Schulz.
Ja.
Wann ist das wirklich rausgekommen?
Also dadurch, dass meine Rolle dann auch klar war, durch erste Veröffentlichungen in der Zeitung haben sich dann schon Kollegen, die unter diesem Druck saßen, was zu wissen, was keiner wissen sollte, weil Zülstorff das alles verhindert hatte. Speziell zwei mutige Beamten einer Sonderkommission, die 1976 bis 78 unheimlich viel an Informationen zusammengetragen hatten. Die waren erleichtert und haben sich dann mit mir getroffen, haben mir ihr ganzes Material gegeben. Dadurch hatte ich dann Fernschreiben des FBI und Interpol und von der amerikanischen Drogenfahndung und DEA und konnte damit wiederum Journalisten instrumentalisieren und andererseits aber auch Henning Foscherau, der stellte dann wieder über die Bürgerschaft Anfragen an den Senat und stellte dann durch mein Material fest, dass er gerade wieder belogen wurde. Und so kam dann langsam was in Bewegung.
Ja, also für den Zülstorff ist ja nichts mehr passiert. Der ist ja eigentlich, der ist in die Pension verabschiedet worden.
Ja.
Wie ging es denn aus für den Schulz?
Also es fing dann an, dass dann endlich der Durchbruch geschafft wurde mit politischer Hilfe, dass 1980 mich Foscherau anrief und sagte, er braucht jetzt eine Liste mit blütenweißen Kriminalbeamten für eine Sonderkommission. Und ich sagte, Gott sei Dank. So. Und diese Namensliste habe ich mit meinem Chef zusammen erstellt, Foscherau gegeben. Und dann war ich bei einer Observation am Operettenhaus auf St. Pauli. Nachmittags, werde nie vergessen. Und dann kam über die Nachrichten, NDR, dass eine Sonderkommission gegründet wird zur Prüfung, inwieweit die Hamburger Polizei korrupt ist und ob es organisiertes Verbrechen gibt. Und dann tönte es über Funk, haha, kommt sowieso nichts dabei raus. Haben sie mich wieder abgewatscht, meine eigenen Kollegen. Aber ich hatte ja nun Hoffnung. Und es wurde diese Sonderkommission gegründet. Und mein Kollege, mein Chef und ich wurden abgeordnet zur Justizsenatorin Eva Leithäuser, damit der Verdacht nicht aufkam, dass jetzt die Polizei die Vorwürfe gegen sich selbst untersucht, wurde diese Sonderkommission aus dem Herrschaftsbereich der Innenbehörde verlagert in die Justizbehörde. Und da haben dann mein Chef und ich, der Eva Leithäuser, also Konzepte erstellt zur Bekämpfung organisierten Verbrechens, was man machen soll und was dann letztlich auch umgesetzt wurde durch die Gründung der Dienststelle Fachdirektion 65 im Mai 1982 und eben auch eine professionell arbeitende Dienststelle, Antikorruptionsdienststelle DEE, Dezernat interne Ermittlungen.
Also so gesehen hat sich dieser Einsatz, der für Sie sehr schwierig war, dann eben doch gelohnt, weil es in die Zukunft hinwirkte. Hatten Sie jetzt eben eigentlich gesagt, was aus dem Schulz geworden ist? Der ging ja irgendwann dann auch in den Knast.
Also da ist dann endlich mal mit handverlesenen Beamten untersucht worden, was ist denn nun an diesen ganzen Gerüchten, an diesen, ich glaube, 1000 Einzelvorwürfen gegen Polizeibeamte, was ist denn dran? In diesem Zuge wurde das gesamte Einbruchsdezernat aufgelöst. Mhm. Die waren alle, wenn ich jetzt sage, alle korrupt, das stimmt nicht, aber alle im Dunstkreis der Korruption und manche waren bis unter die Hutkrempe waren die korrupt. Und das war das erfolgreichste Einbruchsdezernat Deutschland aufgrund der statistischen Zahlen. Und kaum wurden die Personelle neu besetzt, waren sie dann wieder ganz unten, weil die haben nur mit krummen Touren gearbeitet. Und also das waren so Sachen, die haben dann wirklich also da zu einem großen Umdenken gesorgt. Und das hat schon was bewirkt. Und wir haben, wie gesagt, also ja, Eva Leithäuser beraten, Justizsenatorin, und haben Konzepte erstellt und haben uns auch weiterhin mit dem Mann aus dem Lausen getroffen, auf den immer wieder Anschläge verübt wurden und Säureattentat, auf den ist geschossen worden und also ein Zeugs. Also ja.
Und auch aus dem Umfeld von Schulz mutmaßlich?
Davon müssen wir ausgehen. Das konnte nie in dem klassischen Sinne bewiesen werden. Aber trotz alledem haben wir also uns Riesensorgen gemacht, wie lange wird der noch leben. Aber der ist uralt geworden, Gott sei Dank. Aber wir wissen auch nicht genau, was da jetzt für Hintergründe waren. Das hat sich nie klären lassen. Aber der stand enorm unter Druck und das über Jahre.
Aber ging jetzt Schulz in den Knast irgendwann oder nicht?
Und Schulz ist im Rahmen dieser Aktion, dieser neu gegründeten Dienststelle Fachdirektion 65 im Mai 82 dann festgenommen worden. Und auch der Typ, mit dem er engste Kontakte pflegte, William Ray Davis, dieser US-Mafioso, sie sind alle in den Knast gewandert. Aber der Davis ist schon in Monaco 1981 bei einem Fallspiel erwischt worden und schon dort in Südfrankreich, wohin er verschubt wurde, dann in Nizza hat er im Knast gesessen und landete dann irgendwann in Straßburg im Knast. Aber diese ganze Corona um Davis herum, um Schulz herum, ist in den Knast gegangen. Und die Ermittlung, der Ermittlungsgegenstand war eine kriminelle Vereinigung, sei das. Und dieses juristische Gebäude ist zusammengebrochen. Und deswegen blieb bei Schulz nur was nach, so im Sinne von Al Capone. Steuervergehen und Urkundenfälschung und so ein, ich sag's mal, salopp Pille-Palle-Kram. Und dafür hat er, ich glaube, etwas über 3 Jahre Knast bezogen. Und ist dann irgendwie elendig an Krebs später gestorben.
Ja, und der Davis, um das noch kurz zu sagen, das war der Verbindungsmann, so kann man das sagen, zwischen der US-Mafia und Hamburg.
Das war der Europabeauftragte, kann man so sagen, für illegales Glücksspiel und Falschspiel. Und der hat von Hamburg aus seit etwa 1970 hat der also ein Glücksspielkartell geleitet, internationales Glücksspielkartell mit Mitgliedern aus allen möglichen Nationen. Und zu seinen engen Verbindungsleuten gehörte Wilfried Schulz und Co.
Ja. Wie blicken Sie heute auf das Ganze zurück? Also es ist ja gut ausgegangen. Es hat letztlich, hat Ihr Einsatz eine Menge bewegt und auch eine Menge verändert. Ist dieser Fall in irgendeiner Weise trotzdem noch exemplarisch, auch für die heutige Zeit? Sehen Sie da irgendeine?
Also Korruption gab es und wird es immer geben. Ja. Und das war auch die Fragestellung von Freunden in der bittersten Zeit meines Lebens, die gesagt haben, warum machst du das denn überhaupt? Mhm. Und du bist doch nicht so naiv zu glauben, wenn du da mit dem Kram da durchkommst, dann ist Korruption verschwunden. Und da habe ich ihm, also war immer meine Antwort und die bleibt bis heute gültig. Wenn jeder in seinem Bereich Unredlichkeiten, Unrecht, Korruption aufdeckt, dann ist das so, wie wenn man eine schallende Ohrfeige erteilt und es führt zu einer gewissen Stagnation und zu einem Moment des Innehaltens für die, die solche Schweinereien machen. Aber weg ist es damit nicht. Insofern lohnt sich das und hat es sich gelohnt. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich nicht eingeknickt bin.
Obwohl die persönlichen Konsequenzen zunächst hart waren.
Ja, das schon. Aber wenn man sich darauf einlässt und wenn man vor den Spiegel treten möchte. Und wie gesagt, ich bin ja direkt nach dem Kriege geboren worden. Mit diesen Erfahrungen, ich kann heute noch kein Fußballspiel sehen. Also dieses Geschreie von Menschen, die gleichgeschaltet sind, erinnert mich an das Geschreie bei Goebbels und Hitler. Das ist, wird jedem Sportfan als extrem böswillig vorkommen. Aber das sind Gefühle, die ich nicht unterdrücken kann. Und das ist für mich ein Motiv zu sagen, damit Menschen nicht gleichgeschaltet werden, damit sie wissen, dass es sich lohnt, für Demokratie und Gesetz und Recht zu kämpfen muss und sollte jeder aufstehen, wenn er also damit konfrontiert wird.
Peter Reichert, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke auch.
now.